Wer von euch weiß, wie der Karfreitag im englischsprachigen Raum genannt wird? Good Friday, guter Freitag. Und Black Friday, gibt es zwei? Okay, ich wollte den Good Friday haben. Guter Freitag hört sich ziemlich anders an als Karfreitag. Und das ist ja auch so ein bisschen die Spannung, die wir an diesem Tag erleben. Zum einen dieses Nachdenkliche, dass wir trauern darüber, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Und auf der anderen Seite, dass dieser Freitag für uns gute Botschaft bedeutet, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Es sieht nach außen völlig anders aus. Ein Mensch wird hingerichtet. Was soll daran gute Nachricht sein? Aber mitten in dieser unmöglichen Situation hat Gott das Fundament gelegt für Vergebung, für Rettung und für Hoffnung. Dieses Kreuz ist eine einzige Liebesbotschaft an uns. Nirgends sonst als am Kreuz zeigt uns Gott seine Liebe so sehr. Und ich möchte beten, dass Gott uns berührt mit dieser Liebesbotschaft heute Morgen. Danke, Vater, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast. Danke, dass du damit an unsere Seite getreten bist. Wir danken dir dafür, dass du in diesen Riss gegangen bist, Jesus Christus, der uns trennt von unserem Gott, unserem Vater. Danke, dass du die Verbindung geschaffen hast. Danke, dass du alles dafür getan hast, damit wir in die Gemeinschaft mit unserem Vater zurückkommen dürfen, dafür, wofür wir geschaffen sind. Und wir danken dir, dass du uns deine Liebe so sehr gezeigt hast, deine Liebe, die sich aufgibt für uns, die in den Tod geht für uns. Nicht, weil wir so liebenswert wären, sondern weil du uns zurückholen möchtest zum Vater. Du hast dich mit allem, was du bist, für uns entschieden. Und wir möchten dich bitten, dass diese Liebesbotschaft, das, was du getan hast, uns heute Morgen berührt in unseren Herzen. Wir möchten dich bitten, dass deine Liebe in unseren Herzen ankommt und dass diese Liebe ausstrahlt in unsere Beziehungen auch hinein, in denen wir stehen. Wir danken dir, dass durch die Beziehung, die wir mit dir führen dürfen, durch die Beziehung, die wir zu unserem Vater haben dürfen, auch Kraft und Liebe in unsere Beziehung hineinkommt. Und das wollen wir dir sagen, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, unseren Retter, und wollen uns jetzt einfach anschauen, gemeinsam, was du für uns getan hast. Amen. Ich lese den Predigttext aus Lukas 23, die Verse 32 bis 49. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Dann losten die Soldaten untereinander seine Kleider aus. Das Volk stand dabei und sah bei der Hinrichtung zu. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott zu uns zum Retter bestimmt hat. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten: Hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinen Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht: Dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpfte ihn: Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte: Nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er, aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben, aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er: Denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm: Ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Es war schon etwa 12 Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land bis um 3 Uhr. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch. Und Jesus rief laut: Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als der römische Hauptmann, der die Aufsicht hatte, dies alles geschehen sah, pries er Gott und sagte: Wahrhaftig, dieser Mensch war unschuldig, er war ein Gerechter. Auch all die Leute, die nur aus Schaulust zusammengelaufen waren, schlugen sich an die Brust und kehrten betroffen in die Stadt zurück, nachdem sie gesehen hatten, was da geschah. Alle Freunde von Jesus aber standen weit entfernt, auch die Frauen, die seit der Zeit seines Wirkens in Galiläa mit Jesus gezogen waren. Die Frauen sahen dies alles mit an. Ich habe 3 Punkte heute Morgen mitgebracht. Der erste ist Vergebung für die unmöglichsten Menschen. Jesus wird zur Hinrichtungsstätte geführt. Vorher wurde er geschlagen und ausgepeitscht. Viele haben das schon nicht überlebt. Jesus geht mitten dort hindurch und wird verspottet und geschlagen und mit Unrecht so behandelt. Und Lukas malt das nicht sensationsgierig aus. Er stellt einfach fest, als sie zu der Stelle kamen, die Schädel genannt wird, nagelten die Soldaten Jesus ans Kreuz und mit ihm die beiden Verbrecher, den einen links von Jesus, den anderen rechts. Jesus wird ans Kreuz geschlagen. Das war die brutalste Hinrichtungsmethode, die man damals kannte. Römer durften nicht gekreuzigt werden, weil es war die größte Schande, die einem Menschen geschehen konnte, wenn er ans Kreuz geschlagen wurde. Was passiert hier mit Jesus? Jesus wird zu Unrecht angeklagt. Jesus wird zu Unrecht vor Gericht gestellt. Jesus wird zu Unrecht verurteilt. Jesus wird zu Unrecht geschlagen. Jesus wird zu Unrecht ausgepeitscht. Jesus wird zu Unrecht ans Kreuz genagelt. Jesus stirbt zu Unrecht. Und der Punkt ist, sie wissen das. Pilatus hat das gesagt. Pilatus versucht es ein drittes Mal, vorher hat es schon ein paar Mal gesagt und sagte zu ihnen, was hat er denn verbrochen? Ich habe bei ihm kein Vergehen entdeckt, auf das die Todesstrafe steht. Deshalb lasse ich ihn jetzt auspeitschen und gebe ihn frei. Sie wissen, dass Jesus zu Unrecht angeklagt wird. Und Pilatus lässt ihn trotzdem hinrichten. Wie reagiert Jesus darauf? Jesus sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die ersten Worte von Jesus am Kreuz sind Worte, mit denen er die Schuld von denjenigen, die ihn ans Kreuz nageln, zu Gott bringt. Das sind die ersten Worte von Jesus. Er bittet für die, die ihm maximales Unrecht antun. Und das heißt dann doch, dass niemand jemals außerhalb der Vergebung stehen kann, die Jesus Christus uns zuspricht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In dem Moment, wo Jesus das größte Unrecht angetan wird, ist er mit seinen Gedanken nicht bei sich, sondern bei denjenigen, die ihm dieses Unrecht antun. Wie kann man in so einer Situation an Vergebung denken? Wenn Unrecht geschieht, wenn so großes Unrecht da ist, dann ist der Gedanke an Vergebung oft so weit weg. Aber genau dafür ist Jesus Christus gekommen. Um Rettung möglich zu machen, wo Rettung unmöglich erscheint. Um Vergebung möglich zu machen in Situationen, wo Vergebung unmöglich erscheint. Und es geht ja noch weiter. Sie verlosen seine Kleider, sie verspotten ihn. 3 in etwa der gleiche Spott, der aus unterschiedlichen Mündern kommt. Erst von den Anführern des Volkes, dann von den Soldaten und dann von diesem Verbrecher, von einem der Verbrecher, der neben ihm hängt. Die Ratsmitglieder verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, jetzt soll er sich selbst helfen, wenn er wirklich der ist, den Gott uns zum Retter bestimmt hat. Auch die Soldaten machten sich lustig über ihn. Sie gingen zu ihm hin, reichten ihm Essig und sagten, hilf dir selbst, wenn du wirklich der König der Juden bist. Über seinem Kopf hatten sie eine Aufschrift angebracht, dies ist der König der Juden. Und einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpft ihn. Bist du denn nicht der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. 3 dieser Spott. Wenn du der Messias bist, dann hilf dir selbst. Was sind das für unmögliche Menschen? Unmöglich, was die hier machen. So ironisch, so zynisch. als wenn das Kreuz selbst nicht schon schlimm genug gewesen wäre. Sie hauen nochmal obendrauf. Und was macht Jesus? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nicht, lass sie vom Blitz getroffen werden, lass sie ein bisschen von den Schmerzen fühlen, die ich hier gerade fühle. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Manuel, wie unmöglich bist du eigentlich? Manchmal denke ich das über mich. Vielleicht denkst du das auch manchmal über dich. Wie konntest du so handeln? Wie konnte ich das denken? Wie konnte ich so reden? Vielleicht hast du es auch oft von anderen gehört, dass sie zu dir gesagt haben, was bist du für ein unmöglicher Mensch? Vielleicht weißt du selber, was du falsch gemacht hast. Es war so am Ziel vorbei und jetzt ist aus, das kann Gott nicht mehr vergeben. Vielleicht weißt du, dass Gott dir vergibt, aber du tust dich so schwer, das anzunehmen, weil du denkst, ich bin unmöglich. Oder andere sagen, was für ein unmöglicher Mensch. Jesus Christus spricht denen Vergebung zu, die ihn verspotten, die ihn verhöhnen, die ihn erniedrigen. Und es zeigt, Jesus vergibt unmöglichen Menschen wie dir und mir. Niemand kann sich außerhalb der Vergebung stellen, die Jesus Christus für uns am Kreuz ermöglicht hat. Das Volk, die Soldaten, der Verbrecher, sie spotten, hilf dir selbst. Was sie nicht wissen, in diesem Moment, wo sie ihn verspotten, ist er gerade dabei, ihnen zu helfen. Jesus ist nicht gekommen, um sich selbst zu helfen, sondern denen zu helfen, die ihn verspotten, die ihn erniedrigen. Das, was sie dort tun, ihr ganzer Hass, konnte nicht die Liebe von Jesus zu uns Menschen auslöschen. Und deshalb kann auch das, was du getan hast, was wir getan haben, nicht das auslöschen, dass Jesus Christus voller Liebe für uns ist und uns Vergebung ausspricht. Das zweite, Rettung in der unmöglichsten Lage. Mit Jesus zusammen werden zwei Verbrecher gekreuzigt. Beide wollen auf ihre Art und Weise gerettet werden. Der eine, dem geht's nur um seine Haut. Wer Jesus ist, es ist ihm völlig egal. Hauptsache, er kommt irgendwie aus dieser Situation heraus. Und deshalb sagt der zweite Verbrecher, der dort hängt, ein paar klare Worte an seinen Verbrecher an seiner Seite. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte, nimmst du Gott immer noch nicht ernst? Du bist doch genauso zum Tod verurteilt wie er. Aber du bist es mit Recht. Wir beide leiden hier die Strafe, die wir verdient haben. Aber der da hat nichts Unrechtes getan. Und zu Jesus sagte er, denk an mich, Jesus, wenn du deine Herrschaft antrittst. Jesus antwortete ihm, ich versichere dir, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Jesus befindet sich gerade im schwierigsten Moment seiner Rettungsaktion, seiner Rettungsmission. Er ist gekommen, um Menschen zu retten und jetzt gerade ist er riesigen Schmerzen ausgesetzt, ist hilflos Spott und Gewalt ausgesetzt und er hat nur noch den Tod vor Augen. Und in diesem Moment wird der erste Mensch gerettet. Dieser Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hängt, er fürchtet Gott. Das kann man daraus ableiten, dass er zu dem anderen Verbrecher sagt, warum fürchtest du denn Gott jetzt immer noch nicht? Und er bekennt, dass er schuldig ist. Er erkennt, dass Jesus ohne Schuld ist. Während alle anderen Jesus verlästern, bekennt er, das ist der König, der seine Herrschaft antritt. Das hat er erkannt. Jesus ist gekommen, um Menschen in sein Reich zu holen und seine Mission erfüllt sich in dem Moment, in dem er am Kreuz hängt. Da ist der Erste, der gerettet wird. Und er wird nicht der Einzige bleiben, sondern jeder, der so zu Jesus kommt, der sagt, ich bin schuldig, du bist unschuldig, rette mich, ich brauche dich, ich lege mein Leben in deine Hand. Jeder, der so kommt, der wird gerettet. Was für ein Geschenk. Dieser Mann ist eigentlich in einer ausweglosen Situation, er hängt am Kreuz. Wenige Stunden später ist er tot. Und Jesus schenkt ihm neues Leben. Jesus rettet ihn. Das ist viel mehr, als er zu hoffen gewagt hat. Jesus sagt ihm noch, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für ein Geschenk, was Jesus diesem Mann dort macht. Und durch die Rettung dieses Verbrechers wird eins ganz klar. Zu dieser Rettung können auch wir nichts beitragen. Rettung ist reine Gnade. Rettung ist ein Geschenk, was Jesus uns macht. Dieser Mann konnte nichts Gutes mehr tun. Wenige Stunden später ist er tot. Er konnte nichts daran verdienen, dass er von Jesus Christus gerettet wird. Und damit tun wir uns manchmal ein bisschen schwer. Warum sollten Leute verloren gehen, die ein Leben lang Gutes getan haben, und ein Verbrecher, der zu Recht dort am Kreuz hängt, wird gerettet im letzten Moment? Stellt euch mal ein Regal vor. In dieses Regal teilen wir jetzt mal die Menschheit ein. Oben sind die Megaguten, Mutter Teresa, Martin Luther, zweite Schiene, vielleicht Mahatma Gandhi. Dann dritte Schiene, das sind so mittelmäßig liebevoll Menschen wie du und ich. Dann kommen die Diebe, die Mörder, die Kinderschänder, Adolf Hitler, Stalin, Mao Zedong, und darunter gibt es dann wahrscheinlich nichts mehr. Wo würdet ihr die Linie ziehen, bis wohin Gott seine Rettung ausspricht? Die meisten von uns vielleicht so knapp unter dem Regalboden, wo man selber draufsteht. Aber das Ding ist, dass Gott die Linie nicht so zieht. Gott zieht die Linie so. Schaut euch das mal in der Geschichte an. Wenn wir das auch in der Geschichte mal einteilen, dann sind vielleicht ganz oben die Priester, die Ratsmitglieder, dann kommt der Hauptmann, die Jünger, dann kommen irgendwo die Soldaten, und ganz, ganz unten, da ist der Verbrecher. Aber das ist der gerettet wird. Diesem Mann ganz unten wird Rettung zugesagt von Jesus Christus. Manchmal meinen wir vielleicht, unser Gutes würde ausreichen, uns in den Himmel zu bringen. Aber dann brauchen wir eigentlich nicht Karfreitag feiern. Dann brauchen wir auch keinen Retter. Es ist nicht das, was wir Gutes tun in unserem Leben. Es ist nicht das, was wir Schlechtes tun, was uns disqualifiziert. Es ist die Beziehung zu Jesus Christus, die uns rettet. Und deshalb sind wir auch nicht heute mal gerettet, weil wir es besonders gut hinbekommen haben, und morgen sind wir es nicht, weil wir irgendwas falsch gemacht haben. Die Beziehung zu Jesus Christus, die rettet, die trägt durch. Menschen, die sagen, ich brauche dich als Retter, ich lege mein Leben in deine Hand, ich vertraue dir. Das ist das, was trägt, durch den Tod hindurch. Auch für diesen Verbrecher. Geht nicht um gute und schlechte Menschen, sondern um die Beziehung zu Jesus Christus. Das dritte ist Hoffnung zum unmöglichsten Zeitpunkt. Es war schon etwa 12 Uhr mittags, da verfinsterte sich die Sonne und es wurde dunkel im ganzen Land bis um 3 Uhr. Dann riss der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel mitten durch. Und Jesus rief laut: Vater, ich gebe mein Leben in deine Hände. Mit diesen Worten starb er. Als Jesus stirbt, bricht die Finsternis hinein. Die Sonne verliert ihren Schein. Und darin steckt eine tiefe Botschaft. Es ist nicht, dass der Himmel traurig ist. Es ist nicht, dass Gott sauer ist. Die Menschen kreuzigen das Licht der Welt und die Finsternis bricht herein. Das ist eine tiefe Wahrheit. Wenn die Menschen Gott loswerden möchten, dann wird es dunkel in dieser Welt. Manfred Siebald hat mal getextet, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Da ist Finsternis. Die Sonne verliert ihren Schein. Jesus Christus stirbt. Gibt es zu diesem Zeitpunkt Hoffnung? Die Hoffnung der Jünger und Freunde von Jesus ist völlig am Boden. Die dachten, der Messias ist da und dann, der stirbt nicht. Der kann nicht sterben. Es darf nicht sein. Die Mission, an der sie beteiligt waren und wo sie dachten, die geht glorreich zu Ende, die scheint hier massiv zu scheitern. Gerade zu diesem Zeitpunkt, wo der Mensch Gott los sein möchte, wo der Sohn Gottes stirbt, da reißt der Vorhang im Tempel entzwei. Der Vorhang, der das Allerheiligste vom Rest des Tempels geteilt hat. Und dieses Allerheiligste, das war ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Und durch diesen Vorhang durfte niemand hindurchgehen. Nur einmal im Jahr der hohe Priester am großen Versöhnungstag. An dem Tag, wo alle Sünden vergeben werden. Und dieser Vorhang war eine permanente Erinnerung für das Volk daran, es trennt uns etwas von Gott. Unsere Sünde steht zwischen uns und Gott. Und deshalb braucht es als Blut des Opferlamms einmal im Jahr, das der hohe Priester versprengt hat an diesen Vorhang. Und dann durfte er hindurchgehen. In dem Moment, wo das entscheidende Opfer gebracht wird, als Jesus Christus am Kreuz stirbt, da reißt dieser Vorhang entzwei. Bei Matthäus und Markus steht es noch ein bisschen deutlicher. Da steht, er riss von oben bis unten an durch. Dieser Vorhang ist zerrissen. Er ist nicht nur geöffnet. Es ist ein Unterschied, ob er zerreißt oder geöffnet ist. Er ist für immer offen für jeden, der zu Jesus Christus kommen möchte. Der Vorhang ist geöffnet. Es geschieht zu dem Zeitpunkt, wo der Mensch Gott tötet, den Sohn Gottes tötet. Und darum geht's am Kreuz, um Feindschaft und Versöhnung. Der Mensch ist Gott Feind und am Kreuz lässt Jesus Christus diesen Feind das Schlimmste tun, wozu er in der Lage ist, ihn zu töten. Er nimmt die volle Wucht auf sich, die Konsequenz ist aus dieser Trennung von Mensch und Gott. Es ist der Tod. Es nimmt Jesus auf sich. Am Kreuz passiert das Schlimmste, was diese Feindschaft ausrichten konnte. Jesus Christus spricht, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Am Kreuz geht es um Überwindung dieser Feindschaft. Jesus Christus legt in diesem Moment, wo die Feindschaft von uns Menschen am deutlichsten ist, das Fundament für Versöhnung. Versöhnung zwischen Gott und uns, und Versöhnung zwischen dir und mir, zwischen uns Menschen. Jesus Christus stirbt und der Vorhang reißt auf. Es ist die Einladung, komm zu mir. Komm in die Gemeinschaft mit Gott. Gott ist für dich und nicht gegen dich. Und deshalb ist der Vorhang auf, für immer. Und deshalb sind wir gleich auch eingeladen, hier gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Weil Gott sich versöhnt hat mit uns und uns anbietet, lass dich versöhnen mit Gott. Wir feiern gleich das Abendmahl. Du bist eingeladen. Wir dürfen hautnah erleben. Es geht uns unter die Haut, was Jesus Christus für uns getan hat. Es sind eingeladen unmögliche Menschen wie du und ich. Wir dürfen kommen, weil Jesus Christus Frieden gemacht hat zwischen Gott und uns. Wir das in Anspruch nehmen dürfen für uns ganz persönlich.